In der Zeitschrift Spiegel Online wurde im Januar geschrieben, dieses Jahres Spektakel in London, Busfahrt mit gottloser Botschaft. Es ist die Botschaft, die nun auch in der Schweiz bei uns gelandet ist. Diese Botschaft, da ist wahrscheinlich kein Gott, also sorge dich nicht, genieße das Leben. Es erstaunt die Journalisten, es sind zwei, die diesen Artikel geschrieben haben, welche Aufmerksamkeit diese Propaganda hier auf sich zog. In dieser Millionenmetropole London waren lediglich 200 Busse mit diesem einfach gestrickten Plakat dekoriert. Und diese 200 Plakate haben eine Welle über die Welt ausgelöst. PR-Profis seien baff, schreiben sie über die Durchschlagskraft dieser Propaganda. Offensichtlich traf die junge englische Journalistin Ariane Sherin den Nerv der Leute mit dieser Botschaft. Sie selber hat sie im Bus Botschaften gesehen, von der Bibel Verse, und dann ist sie ins Internet gegangen, hat das nachgeguckt und das hat sie irgendwie bedrohlich, fand sie bedrohlich, und dann dachte sie, sie möchte eine Gegenpropaganda starten. Eigentlich wollte sie sagen, da gibt es keinen Gott, und dann in Rücksicht auf diese, also man befürchtete, wenn man diese Botschaft, dass sie die gar nicht auf Plakate bringt, also gar nirgends aufhängen kann, dann hat sie sich entschlossen, dass sie dann halt dieses wahrscheinlich dazu nimmt. Warum polarisiert diese Botschaft, dieser Slogan die Menschen? Warum hat diese Propaganda dermaßen Erfolg? Weshalb ist sie in der Schweiz gelandet? Eigentlich eine einfache Aussage, ist es nicht, müsste man meinen, weltbewegend, dass mal jemand sagt, da gibt es wahrscheinlich keinen Gott. Natürlich gibt es Leute, die das denken, aber die Welle, die es ausgelöst hat, und sie polarisiert, sogar im Club, im Schweizer Fernsehen hat man darüber diskutiert, also überall wurde das irgendwie wie aufgenommen, Pro und Contra. Ich meine, es ist deshalb, weil wir Menschen religiöse Wesen sind. Deshalb fühlen sich Menschen von dieser Propaganda in irgendeiner Art angesprochen und berührt, weil wir eine Antenne für das Übersinnliche haben. Deshalb ist meine Antwort auf diese Propaganda: Da ist wahrscheinlich ein Gott. Freue dich, genieße dein Leben. Wir sind jetzt heute beim dritten Teil. Beim ersten haben wir uns Gedanken darüber gemacht, über die Existenz Gottes. Was spricht für die Existenz Gottes? Dann letztes Mal leben Christen länger. Das kann man auch nachhören. Und heute eben, wie religiös ist ein Atheist. Immerhin sind 90% der Weltbevölkerung Religionsangehörige. Klar, wir wissen nicht, wie ernst sie das mit ihrer Religion meinen. Das ist mir auch klar. Dawkins, der verschiedene Bücher schrieb, und eines davon, der Gotteswahn, aus dem ich in dieser ganzen Reihe einiges zitiere, vermutet, dass es viele Menschen geben würden, die im Herzen Atheisten sind, die sich aber nicht wagen, das zu sagen, und er hofft, dass sein Buch dazu beiträgt, dass diese vielen Atheisten, die er vermutet, so quasi ein Coming-out machen. Dass sie sich ihm wie anschließen und sagen, jawohl, ich bin auch Atheist. Ich persönlich bezweifle, ob es wirklich so viele versteckte Atheisten gibt. Natürlich wird es viele Leute geben, die einer Religionsgemeinschaft angehören, aber innerlich die Überzeugung dieser Gemeinschaft keineswegs teilen, ja, man muss sagen, sie oft nicht einmal kennen. Viele wissen gar nicht, was ihre Kirche lehrt, der sie eigentlich angehören. Also, Das heißt aber nicht zwingend, dass sie deshalb Atheisten sind, denn sie glauben trotzdem, es gäbe irgendein höheres Wesen. Ob sie dem den Namen Gott geben oder weiß ich was, aber da könnt ihr Umfragen machen auf der Straße. Die meisten Leute glauben an irgendetwas Übersinnliches, irgendetwas Höheres. Übrigens eine Einstellung, die in unserem christlichen Land sehr verbreitet ist. Man hat keine Ahnung mehr über den christlichen Glauben. Man gehört zur Kirche, aber man ist nicht Atheist, sondern man glaubt, dass es da doch noch etwas Übersinnliches, etwas Größeres gibt. Kann sich ein Atheist dieser Religiosität entziehen? Oder anders gefragt, wie religiös ist ein Atheist? Mit dieser Frage wollen wir uns heute Morgen beschäftigen. Zuerst müssen wir ganz grundsätzlich fragen, gibt es Menschen, die nicht religiös sind? Gibt es das überhaupt? Der Apostel Paulus meinte zwar, der Glaube findet nicht bei allen Zustimmung. Aber damit meinte er nicht die Religiosität des Menschen, sondern er spricht hier vom christlichen Glauben, der nicht bei allen Zustimmung findet. Auch im Römischen Reich nicht. Aber im Römischen Reich, in die Zeit, in der er schrieb, da waren die Menschen religiös, sie verehrten den Kaiser, sie verehrten Götter, sie opferten und so weiter. Er meint nicht, dass es Menschen gibt, die mit Religion nichts anfangen können, sondern die dem Glauben, dem christlichen Glauben nicht zustimmen. Aber gibt es Menschen, die nicht religiös sind? Und mit religiös meine ich nicht, dass ich irgendwie so ein wulmiges Gefühl in mir habe, dass ich so religiös, so angetatscht bin, so, ja, wunderbar. Sondern mit religiös meine ich etwas ganz anderes. Und interessanterweise sind sogar die eingefleischtesten Atheisten der Meinung, dass jeder Mensch sozusagen als ein religiöses Wesen geboren wird. Übrigens, ich habe einen Artikel bekommen, da rät ein Psychologe den Eltern, selbst wenn sie von Glauben und Religion nichts halten, rät er ihnen, mit den Kindern zu beten. Das sei wichtig für die Kinder, weil das ihre Welt ist. Die Kinder können etwas mit Gebet anfangen und man würde den Kindern helfen, wenn man das tut. Und Dawkins sagt, dass jeder Mensch im Grunde als religiöses Wesen geboren wird. Und das sagt er folgendermaßen. Er schreibt, der angeborene Dualismus und die angeborene Teleologie schaffen in uns unter geeigneten Bedingungen eine Neigung zur Religion. Unser angeborener Dualismus bereitet uns darauf vor, an eine Seele zu glauben, die kein untrennbarer Bestandteil unseres Körpers ist, sondern nur in ihm wohnt, dass eine solcher körperloser Geist nach dem Tod des Körpers an einen anderen Ort wandert, kann man sich leicht vorstellen. Das schreibt ein Atheist. Das schreibt nicht jemand über jemand an. Das schreibt ein Atheist. Das kann man sich leicht vorstellen. Mit anderen Worten, jeder Mensch ist die Überzeugung angeboren, dass Körper und Geist zwei verschiedene Wirklichkeiten sind. So wie Hardware und Software. Ich habe schon meine Hardware mehrfach gewechselt und meine Software immer behalten. Also nicht alle, aber zum Beispiel mein Buchhaltungsprogramm. Das ist jetzt schon Jahre, kommt das immer wieder auf die Neue. Die Software bleibt, die kann wandern. Die Hardware ging kaputt. Also diese Wirklichkeit, dass wir realisieren, dass der Körper ungebunden vom Geist existieren kann, das nennt man Dualismus oder nennt er in diesem Zusammenhang Dualismus. Jeder Mensch glaubt intuitiv, dass der Körper vergänglich ist und der Geist unvergänglich. Dem stimmt Dawkins auch zu. Und die angeborene Teleologie, von der er hier spricht, ist nichts anderes als das Bewusstsein des Menschen, dass wir für irgendetwas in dieser Welt sein müssen. Es ist der Grund, weshalb Menschen, seit es Menschen gibt, nach dem Sinn und Ziel des Lebens fragen. Das ist der Grund, weshalb wir an unseren Universitäten Philosophie studieren können. Weil der Mensch ein suchendes Wesen ist, er sucht nach Sinn und Ziel, er sucht nach seiner Identität. Wieso bin ich da? Was mache ich hier eigentlich? Was ist der Zweck meines Lebens? Und Dawkins meint, dass uns das angeboren ist. Interessant. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir die Religiosität in die Wiege gelegt bekommen haben. Das ist nämlich das religiöse Element, dass ich ein Suchender bin. Also nicht, dass ich gern Kerzenlicht habe und Weihrauch und weiß ich was, sondern dass ich ein Suchender bin, das ist eigentlich das Religiöse. Und Dawkins versucht dann dieses für ihn Störende, er findet das im Prinzip unnötig und überflüssig, diese angeborene Religiosität. Es erstaunt ihn auch, dieses Phänomen. Es geht ihm völlig gegen den Strich, weil er sagt, das passt nicht eigentlich ins evolutionäre Denken, weil was sagt die Evolution? Sie sagt, das, was nicht nötig ist fürs Leben, das stirbt ab, das überlebt nicht. Und jetzt steht er an dem Punkt, wo er sagen muss, Religion ist so etwas Unnötiges im Leben eines Menschen, warum ist das nicht abgestorben? Warum hat das die Evolution nicht ausgemerzt? Ihr könnt im Buch selber lesen, er erklärt das in meinen Augen, sagen wir, ein bisschen abenteuerlich. Und ich habe die Zeit nicht, jetzt darauf einzugehen, wie er das alles erklärt, warum das so ist. Ihr könnt das selber nachlesen, wenn es euch interessiert. Was ich interessant finde, ist die Frage, wie denn aus einem Menschen, der von Geburt religiös ist, ein Atheist wird. Das ist doch interessant. Und das sagt auch Dawkins selber. Er sagt, weil ich mit meiner Vernunft gelernt habe, Monist zu sein, während ich gleichzeitig als Mensch auch ein Tier bin, man höre, ein Tier, bei dem sich in der Evolution dualistische Instinkte entwickelt haben. Dawkins traf also eine Entscheidung, Monist zu werden. Und Monist meint in diesem Zusammenhang, dass man nicht mehr daran glaubt, dass es eine geistige Welt gibt, die von der materiellen Welt losgelöst existieren kann. Dawkins hat sich also sozusagen zum Atheismus bekehrt. Er ist ein bekehrter Atheist. Vom Dualist zum Monisten. Das ist sein gutes Recht. Sein Beweggrund zu dieser Entscheidung sei seine Vernunft, sagt er. Und damit festigt er seine immer wiederkehrende Botschaft, dass der Wissende nicht anders kann, als nicht an die Existenz Gottes zu glauben. Wer die Vernunft einsetzt, der Wissende kann nicht an einen lebendigen, existierenden Gott glauben. Das ist seine Botschaft, die zieht sich komplett durch. Und der Unwissende und Dumme, der glaubt an einen Gott. Das ist seine Botschaft, die sich durchzieht. Doch was man ständig wiederholt, und das kann er durch alle seine Bücher von mir aus wiederholen, ist nicht wahrer, je mehr man es wiederholt. Ich würde zumindest mir die Frage erlauben, was das mit Vernunft zu tun hat, wenn man eine allgemein anerkannte und offensichtliche Tatsache, dass der Mensch religiös ist, dermaßen missachtet. Er sagt sogar selbst, dass er die Wahrnehmung einer anderen, nicht sichtbaren Wirklichkeit trotz seiner Entscheidung nicht los wird in seinem Leben. Das ist übrigens das, was ich am Dawkins am meisten schätze, wie ehrlich das er ist, auch mit sich selbst. in diesen Punkten. Er schreibt, der Gedanke, dass hinter meinen Augen ein Ich steckt, das zumindest im Roman in einen anderen Kopf wandern kann, ist in mir und jedem, man höre und staune, jedem anderen Menschen tief verwurzelt, ganz gleich wie stark wir intellektuell den Monismus bevorzugen. Also egal, wie stark ich intellektuell quasi mich zum Monismus bekehrt habe, kann ich das, was sich in meiner Welt abspielt, die Wahrnehmung, dieser Hang zum Religiösen, ich kann den nicht abschalten. Er kann die Wahrnehmung nicht ausschalten. Mit dieser Veranlagung muss er leben. Wäre es in diesem Fall nicht auch vernünftig, wenn er diese Wirklichkeit als eine Tatsache anerkennen würde? Warum muss er dermaßen gegen die Existenz Gottes kämpfen? Weil er in sich dieses angeborene Bewusstsein hat, dass es etwas Größeres geben muss. Weil er das hat, muss er dagegen kämpfen, wenn er das nicht will. Und die Bibel sagt, wir haben das eingangs gehört, Gott hat die Ewigkeit in ihre Herzen gelegt. Weil Gott uns das Bewusstsein für die Ewigkeit gegeben hat, suchen wir nach dem Sinn und dem Ziel des Lebens. Und Dawkins zeigt gerade mit seinen Büchern, wie stark die Religiosität bei ihm zum Tragen kommt. Wie stark er eigentlich auch religiös ist. Was er in seinen Büchern macht, ist doch nichts anderes als der Versuch, das Leben zu erklären. Das ist genau dieser religiöse Zug im Menschen, dass er genau sucht, eine Erklärung für sein Leben zu finden. Und genau das macht er in seinen Büchern. Er versucht, eine Erklärung für das Leben zu finden, warum er auf dieser Erde existiert. Und schließlich muss er auch an seine eigene Überzeugung, die er propagiert, muss er glauben. Sogar gegen seine natürliche Neigung. Das ist eine Art, sagen wir mal, atheistische Religion. Und selbstverständlich gibt es unzählige Gründe, die Religion zu kritisieren. Hier muss ich Dawkins über lange Strecken Recht geben, in dem, was er vorbringt. Wie viele Kriege werden im Namen Gottes geführt und nicht nur geführt, sondern gleichzeitig auch gerechtfertigt. Da kämpfen zwei Völker gegeneinander und jeder hat den Eindruck, er hätte Gott auf seiner Seite. Im Christentum wurde auch viel Unheil angerichtet. Denken wir an die Kreuzzüge. Denken wir daran, dass der Begriff Gotteskrieger noch heute aktuell ist und nicht fremd ist. Es gibt auch innerhalb derselben Religion, derselben Gemeinschaften, harte und tödliche Auseinandersetzung, denken wir an Irland, Katholiken und Protestanten, denken wir an die Konflikte zwischen Sunniten und Schiiten. Bei diesen Konflikten meint jeder, er hätte Gott auf seiner Seite. Das ist irritierend. Das ist pervertierte Religion. Viele Menschen sind in den Tod gegangen und haben andere Menschen in den Tod gerissen für Überzeugungen, die nüchtern betrachtet im wahrsten Sinne des Wortes unglaublich sind. Nicht zu glauben, dass man an so etwas glauben kann. Welche Grundlage das hat. Es gibt ja so eine Bewegung, wobei, das ist, glaube ich, mehr witzig gemeint, aber es gibt bestimmt Leute, die nehmen das ernst, irgendwie so ein Nudel, kann man im Internet finden, ein Nudelgott oder sowas. Da gibt es dann Bilder und weiß ich was. Es ist unglaublich, was Menschen bereit sind, oft zu glauben. Um zu zeigen, wie verkehrt und pervertiert Religion sein kann, brauchen wir die Aufklärung der Atheisten nicht unbedingt. Die Kritik über solche religiösen Abartigkeiten finden wir bereits in der Bibel. Gott selbst kritisiert pervertierte Religion. Gott verurteilt zum Beispiel die Praxis, die man im Altertum ausgeübt hat, dass Eltern ihre Kinder opfern. Kritisiert Gott. Das ist eine pervertierte Religion. Wie kann man auf die Idee kommen, seine eigenen Kinder zu opfern? Am Beispiel von gefällten Bäumen zeigt Gott dem Volk Israel, wie unglaublich dumm ihre religiösen Praktiken sind. Im Jesaja Kapitel 44 heißt es, der Zimmermann haut Zedern ab und nimmt Kiefern und Eichen und wählt unter den Bäumen des Waldes. Er hat Fichten gepflanzt und der Regen ließ sie wachsen. Also der Zimmermann, der hat offenbar für sein eigenes Holz gesorgt damals, der macht alles. Er fällt Bäume, er pflanzt Bäume, einfach, dass er das Material zum Arbeiten hat. Wenn er das hat, dann heißt es, das gibt den Leuten Brennholz, davon nimmt er und wärmt sich. Auch zündet er es an und bäckt Brot, aber daraus macht er auch einen Gott und betet es an. Er macht einen Götzen daraus und kniet vor ihm nieder. Und dann sagt er es nochmals in aller Deutlichkeit, die eine Hälfte verbrennt er im Feuer, auf ihr brät er Fleisch und isst den Braten und sättigt sich, wärmt sich auch und spricht, ah, ich bin warm geworden, ich spüre das Feuer. Super! Er hat das Holz gefällt, die Bäume genommen, hat Feuer gemacht, Brot gebacken, hat geheizt, das war super. Und jetzt vom selben Holz, vom selben Baum, das er verheizt und das er zum sich wärmen braucht, was macht er mit der anderen Hälfte? Aber die andere Hälfte macht er zum Gott, dass es sein Götze sei, vor dem er kniet und niederfällt und betet und spricht, errette mich, denn du bist mein Gott. Stellt euch das vor, eine Hälfte des Baumes, mit dem feuert er an, bäckt Brot, findet das toll, dass das Haus warm wird. Die andere Hälfte macht einen Götzen, wirft sich vor ihm nieder, vor dem Holz, das er selber gepflanzt hat und gepflegt und abgehauen, wirft sich nieder und sagt, oh, du bist mein Gott, errette mich. Wie krank ist denn das? Wie absurd krank ist so etwas? Und Gott findet das nicht in Ordnung. Das ist pervertierte Religiosität. Feuerbach, ein bekannter Philosoph, hatte mit seiner These nicht ganz unrecht. Der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Die Menschen schaffen ihre eigenen Götter. Und seine Beobachtung, finde ich, war gar nicht so falsch. Ist genau das, was Gott in Jesaja sagt. Der haut einen Baum ab, die andere Hälfte macht er zum Götzen, nach dem Bild, nach seiner Vorstellung und wirft sich vor dem nieder und meint noch, er könne ihm noch etwas helfen. Der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Der Mensch will mit dem wahren, lebendigen Gott nichts zu tun haben. Lieber gestaltet er einen eigenen Gott und ist er noch so absurd. Die Kritik Darkins an der Religion ist so alt wie die Bibel. Pervertierte Religion kann aber nie der Beweis dafür sein, dass Gott nicht existiert. Paulus schreibt, wie die Pervertierung der Religion entsteht. Trotz allem, was sie über Gott wussten, das haben wir ja in der ersten Predigt gehört von dieser Reihe, dass der Mensch eigentlich von Gottes Existenz weiß, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig, sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihrem Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Sie sind wie blind geworden. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. Sie meinten, sie, Sie seien klug, sie berufen sich auf Vernunft, das ist ja auch die Botschaft des, von Dawkins. Wenn jemand intelligent ist, dann glaubt er nicht. Und was machen wir dann? An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Was muss da alles als Ersatz hinhalten? Da kauft man irgendwo einen Talisman, da gibt es ja viele, jetzt auch bei den Ständen, irgendwo einen Talisman, hängt den ins Auto, vielleicht noch vorne an den Rückspiegel und hofft, dass der Talisman mich bewahrt auf meinen Autofahrten. Wie blöd ist das? Wie soll ein Talisman mich bewahren? Ich habe es selber gekauft. Das hat jemand hergestellt. Oder ich kaufe Steine und lege die ans richtige Ort, auf meinen Körper oder in die Wohnung, und die haben dann oder sollen dann so eine heilende Ausstrahlung haben. Was bezahlen wir viel Geld für solches Zeugs? Sogar Menschen werden zu Göttern hochstilisiert. Der ganze Kult von Staren, denen man, für die man lebt, ist gigantisch. Als Michael Jackson starb, gab es Menschen, die waren traurig. Das kann ich mir vorstellen. Was mich mehr erschüttert ist, dass Menschen dermaßen zerstört sind ab dem Tod von Michael Jackson, dass sie sagen, ich kann nicht mehr weiterleben. Er war für sie wie ein Gott. Ihr Leben hat sich an ihm orientiert. Sie haben wie innerlich für diesen Menschen gelebt. Ja, und dann machen wir uns manchmal selbst zu Gott. Eine weit verbreitete Religion in unseren Kreisen, in der Schweiz, in unseren Ländern. Ich glaube an mich selbst. Was ich glaube, das schaffe ich. Das ist der Glaube an sich selbst. Dann machen wir uns selber zu Göttern. Was sagte die Schlange zu Eva? Ihr werdet sein wie Gott. Das tiefste Bestreben des Menschen. Und dann macht er sich schlussendlich selber zu Gott. Mit der Religion ist es wie mit dem Körper. Wir können unserem Körper Sorge tragen oder wir können unseren Körper schänden und zerstören. Und wenn wir unseren Körper zerstören, sei es mit Drogen oder weiß ich was immer, können wir doch nicht sagen, der Körper sei das Problem. Sondern sind wir das Problem, was wir mit dem Körper machen. So ist es auch mit unserer religiösen Neigung. Wir können den wahren Gott suchen oder wir können uns unsere ganz eigenen und komischen Überzeugungen hingeben, bis dahin, dass wir unser Leben und das Leben anderer zerstören. Aber dann kann ich doch nicht sagen, dass die religiöse Neigung eines Menschen a priori einfach schlecht ist. Sie wird einfach falsch genutzt. Gott hat das Bewusstsein für eine Welt, die für uns nicht sichtbar ist, in uns hineingelegt, damit wir den lebendigen Gott suchen. Und wenn wir uns toten Göttern zuwenden und sie verehren, wenn wir uns kasteien lassen für sie, wenn wir sie anbeten, dann ist das unser Problem. Nicht das Problem der religiösen Neigung. Wenn wir obskure Lehren ernst nehmen, ist das doch zuerst unser Problem, nicht das Problem der religiösen Neigung des Menschen. Wir entscheiden schlussendlich, wem wir unser Vertrauen schenken, was wir glauben wollen. Und von etwas lassen wir uns leiten in unserem Leben. Jeder Mensch, wenn er auch, weiß ich was, erzählt, er sei ungläubig und nichts, jeder Mensch lässt sich in seinem Leben von einer Idee leiten. Ob er die Idee kennt und formulieren kann, das ist ein anderes Thema. Aber irgend von einer Überzeugung lässt sich jeder Mensch leiten in seinem Leben, ob er sie kennt oder nicht. Könnt ihr sehen, ein Mensch kann gar nicht anders leben. Der kann nicht nur einfach in den Tag hineinleben. Und auch selbst wenn er das tut, dann ist das geprägt von einer inneren Überzeugung, die er hat. Wir sind gesteuert durch unsere Überzeugung. Du wirst in deinem Leben von einer Überzeugung geleitet, ob du sie formulieren kannst oder nicht, ist nebensächlich. Und Gottes Wunsch ist, dass wir mit ihm leben. Paulus sagte in seiner Rede in Athen, Gott würde in unser Leben eingreifen, weil er möchte uns darauf aufmerksam machen, dass wir ihn suchen. Paulus sagt da, mit allem, was Gott tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er, Gott, ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Dann sagt er in ihm, Leben sind wir, das kennen wir. Warum will Gott, dass wir ihn finden? Er will das, weil er uns erlösen will. Er kann uns retten, der lebendige Gott, nicht ein toter Götze, nicht eine irgend komische Idee. Er kann uns retten und er will mit uns zusammen unterwegs sein. Er möchte, dass wir mit ihm in Kontakt kommen. Wenn wir dem lebendigen Gott begegnen, dann sind wir mit unserer angeborenen Religiosität ans Ziel gekommen. Dann haben wir genau das gefunden, was die Religion will, dass wir den lebendigen Gott suchen. Und wenn wir ihn gefunden haben, dann sind wir am Ziel angelangt. Gott verspricht sogar, wer ihn ernsthaft sucht, von dem wird er sich finden lassen. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Er sagt das zwar zum Volk Israel, aber ich denke, das gilt für jeden Menschen, der den lebendigen Gott sucht. Er wird sich finden lassen. Er versteckt sich nicht. Nun ist aber noch die Frage, wie wir diesen Gott finden und vielleicht auch wo finden wir ihn dann? Gott ist uns einen großen Schritt entgegengekommen, damit wir ihn nicht weit suchen müssen. Er schickte nämlich seinen Sohn in die Welt. Wie feiern wir jetzt dann Weihnachten? Und vielleicht auch eine kritische Frage an unser sogenanntes christliches Abendland. Es sind schon wieder Weihnachtsdekorationen draußen. Über die Bänder in den Kaufhäusern laufen vermutlich dann diese Lieder, Stille Nacht, Heilige Nacht und Christuskind und die Krippe und weiß ich was. Wie viele glauben das wirklich noch? Und wie viele bewegen sich einfach so in einer schummrigen Religiosität, ohne zu wissen und zu merken, um was es hier überhaupt geht. Nämlich, dass Gott in diese Welt gekommen ist und dass das nicht nur ein schönes Märchen ist, um unsere religiösen Gefühle zu befriedigen, sondern dass es tatsächlich so ist, dass Gott in seinem Sohn in diese Welt gekommen ist, damit er fassbar und greifbar für uns wird und begreifbar. Und deshalb sagt Jesus seinen Jüngern, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Also wer den lebendigen Gott begegnen will, der begegnet ihm, wenn er Jesus begegnet. Deshalb finde ich das auch super, dass in unserer Vision von der Gemeinde Jesus vorkommt. Von Gott sprechen können wir alle, aber Jesus, um Jesus geht es. Weil durch Jesus kommen wir mit dem lebendigen Gott in Verbindung. Jesus selbst sagt ja, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben zum Vater, kommt man nur durch mich. Aber das funktioniert. Wer Jesus begegnet und ihm sein Leben anvertraut, der ist am Ziel seiner Entdeckungsreise angekommen. Der hat die wahre Heimat gefunden. Die Suche nach dem Sinn und Ziel des Lebens wurde beantwortet, nämlich Gott will mit uns in Gemeinschaft leben. In der Begegnung mit dem Schöpfer finde ich zu einer Identität. Dort entdecke ich, wer ich bin. Dort erkenne ich, wie wertvoll und wertgeschätzt ich in den Augen Gottes bin. Und dort erkenne ich schließlich auch, dass ich kein Tier bin, sondern dass ich ein Mensch bin, der von Gott geschaffen ist. Wer da angekommen ist, erfährt, dass man das Leben erst recht genießen kann. Wenn man mit dem Schöpfer verbunden ist, so kann man das Leben genießen, weil die tiefsten Fragen, die uns bewegen, Antworten bekommen haben. Und Paulus beschreibt, was dieses Leben beinhaltet. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt: Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wenn man das entdeckt hat, in der Gemeinschaft mit Gott, dann haben wir das entdeckt, was unser Leben zutiefst befriedigt. Gerechtigkeit, Friede und Freude. Wie religiös ist ein Atheist? Wir haben gesehen, ein Atheist ist genauso religiös wie jeder andere Mensch. Die Religiosität wurde uns in die Wiege gelegt. Dieser Wirklichkeit kann auch ein Atheist nicht ausweichen, er kann sich dem nicht entziehen. Er kann dem Dualismus nicht wirklich entfliehen. Er kann sich zwar entscheiden, monistisch zu denken, aber er wird weiterhin dualistisch empfinden. Da fragt man sich, warum sich das ein Mensch antut. Die religiösen Irrungen und Wirrungen in der Geschichte bis heute können nicht als Beweis dienen, dass Gott nicht existiert. Vielmehr zeigt es uns, wohin es führt, wenn der Mensch sich vom lebendigen Gott abkehrt und seine eigenen Götter bastelt. Das ist das Resultat. Mord und Totschlag. Menschen, die geknechtet sind. Menschen, die sich aufschürfen, aufkratzen, weiß ich, was alles an religiöser Praxis gemacht wird. Menschen, die sich sogar kreuzigen lassen an Ostern. Ich glaube, Jesus erschüttert das, wenn sich Menschen an Ostern kreuzigen lassen. Was soll denn das? Es ist unglaublich, was verirrte Religion zustande bringt. Das heißt aber nicht, dass man dann sagen kann, weil Religion so ein Chaos anrichtet in unserer Welt, existiert Gott nicht. Das ist unlogisch, sein Schluss. Sondern es zeigt, wohin das führt, wenn wir unseren Gott selber basteln. Unsere Bestimmung finden wir, wenn wir Jesus in unserem Leben Raum geben. Hier kommt das Leben erst richtig zur Entfaltung. Und Jesus sagt das in einem sehr, sehr schönen Bild. Das gefällt mir einfach. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist ein Bild für das Leben. Da ist nichts von Langeweile, von totem Leben. Nein, da kommt das Leben erst zum Tragen. Wenn jemand an mich glaubt, an Jesus, dann werden aus seinem Innern, wie es in der Schrift heißt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und ich wünsche, dass das jeder von uns erlebt. Diese Ströme des lebendigen Wassers. Geborgen zu sein bei dem, der mich erschaffen hat. Meine Identität gefunden zu haben. Zu wissen, wohin ich gehöre. Zu wissen, was das Leben hier überhaupt soll. Und zu wissen, wo mein Ziel ist, wohin ich gehe. Ströme lebendigen Wassers kommen nicht aus einer verirrten und verwirrten Religiosität, sondern kommen, wenn wir den lebendigen Gott finden und er lässt sich finden in Jesus Christus. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du dich offenbart hast durch deinen Sohn in dieser Welt. Was muss das für dich grässlich sein, zu sehen, wie wir Menschen durch unser religiöses Gehabe so viel zerstören und kaputt machen. Statt dich zu suchen, basteln wir unsere eigenen Götter, machen uns oft noch selber zu Gott. Dabei bist du der wahre Gott und lebendige Gott und du möchtest mit uns Gemeinschaft pflegen. Und wenn wir dir begegnen, Jesus, und dieses neue Leben bekommen, fließen von uns Ströme lebendigen Wassers. Und schenke, dass noch viele Menschen sich abwenden von dieser oberflächlichen oder zerstörenden Religiosität und dass sie bei dir die Geborgenheit finden. Amen.